Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 001 vom 3.6.2025. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute geht es um die Bürgermeisterwahl in Vöhl. Wir schauen mal gemeinsam drauf, was passiert ist, und mit einem Gesprächspartner diskutiere ich, was dies alles so heißen kann. Außerdem schauen wir darauf, wie die WLZ bei solchen Wahlen arbeitet und an Infos kommt. Los geht's! Ja, bevor wir zum Thema im Fokus kommen, erstmal ein kleiner Rückblick. Was ist passiert in den letzten 7 Tagen vor dem letzten Erscheinen unserer Folge? In dem Fall gab es ja keine, weil wir in Folge 1 sind. Aber wir schauen noch einfach nochmal zurück. Was war wichtig im Landkreis bzw. im Waldecker Land oder hat auch darüber hinaus gewirkt? Und doch, da kommt immer schon einiges zusammen. Also ein Beispiel sind die selbstgemachten Passfotos. Die sind seit 1. Mai nämlich Geschichte. Für Reisepass und Personalausweis werden nur noch digitale Fotos akzeptiert, die dann verschlüsselt und manipulationssicher übertragen werden. Hintergrund ist dabei der Schutz vor Fälschungen, so sagt es das Bundesinnenministerium und das Bundeskriminalamt. Die haben zusammen einen Sicherheitsstandard verschärft und wir als Bürger haben nun 2 Optionen. Entweder das Foto direkt im Bürgerbüro machen lassen oder zum registrierten Fotografen gehen, der das Bild über ein sicheres Cloud-Verfahren dann mit QR-Code übermittelt. Die Umsetzung läuft ganz unterschiedlich in den Kommunen, die wir hier im nördlichen Landkreis haben. Wir haben auch mal nachgefragt, wie denn zum Beispiel in Korbach das gehandhabt wird. Und da gibt es unseren Fotografen Wilhelm Deuster. Und er sieht die Neuerung zwiespältig. Denn einerseits sieht er da eine Benachteiligung von Fotostudios, da jetzt auch Ämter fotografieren dürfen. Aber andererseits sieht er eben mehr Sicherheit für die digitale Übertragung. Tja, nächstes Thema. Es geht um einen Abschied, nur der etwas anderen Art diesmal. Und zwar hat der Skiclub Willingen seinen erfolgreichsten Athleten verabschiedet. Stefan Laie, für viele von uns ein Begriff, der hat im März schon seine aktive Springkarriere beendet und der wurde nur in der Malztenne des Willinger Brauhauses gebührend gefeiert. Und unter den zahlreichen Gästen waren Bürgermeister Thomas Trachte, okay, klar, Ulrich Kaiser vom Deutschen Skiverband, Dr. Werner Weigelt vom Hessischen Skiverband. Und die Laudatio hielt Biathlon-Olympiasiegerin Petra Behle. Die kennt man vielleicht auch noch, die nicht nur Laies sportliche Erfolge würdigte, darunter sein WM-Gold 2019 in Seefeld und seinen Weltcup-Sieg 2020 in Willingen. Sie hob aber auch hervor, dass er eine vorbildliche Persönlichkeit hat. Das hört sich doch gut an, nach einem erstrebenswerten Ziel. Der 33-Jährige hat dann das Sportehrenzeichen in Silber vom Deutschen Skiverband erhalten und die Sportplakette in Gold vom Landkreis Waldeck-Frankenberg. Also da kommen noch so ein paar Sachen dazu. In seiner Abschiedsrede dankte Laie dann für die Unterstützung und blickte in die Zukunft. Und er hat gesagt, es war eine tolle Zeit als Leistungssportler, die ich nie vergessen werde. Und jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ich starte mein Architekturstudium. Und ich freue mich auf die Dinge des normalen Lebens. Kann man vielleicht auch mal nachvollziehen. Die Nachwuchsadler des Vereins haben ihn übrigens überrascht mit einer Videobotschaft voller Bewunderung und guter Wünsche. Ja, wir blicken mal etwas mehr in den Norden unseres schönen Landkreises und zwar nach Mengingenhausen. Da hat der Ortsbeirat sich einstimmig für den Bau des Jugendleistungszentrums Fußball ausgesprochen. SPD, CDU und Freie Wähler stimmten geschlossen für das Projekt, obwohl der Bad Arolser Magistrat wegen Kostensteigerung um 500.000 Euro eine Absage empfohlen hatte. Und die Stadtverordnetenversammlung hatte ihre Entscheidung auf den 4. Juni vertagt, das ist nach Erscheinen dieses Podcasts morgen, um die Stellungnahme des Ortsbeirats abzuwarten. Bürgermeister Marco Lambion stellte bei der Anhörung die schwierige Finanzlage dar, betonte natürlich aber auch die Notwendigkeit der Verbesserung für den TuS Mengingenhausen. Ortsvorsteher Klaus Künstl und Ortsbeiratsmitglied Thomas Joost hoben dann die Bedeutung des Projekts für den Mannschaftssport und das Ehrenamt über Mengingenhausen hinaus hervor. Und angesichts der 3 Millionen Euro Fördermittel und des Entgegenkommens des Vereins, Teile der Arbeiten selbst zu übernehmen, empfiehlt der Ortsbeirat der Stadtverordnetenversammlung nun die Zustimmung zum Projekt. Wir werden dranbleiben und berichten, wie es da ausgeht. Ja, kommen wir mal zu einem entfernten Blaulichtthema. Polizei und Ordnungsamt Bad Wildungen haben kürzlich nämlich E-Bikes und Scooter kontrolliert und dabei, das ist eine schöne Nachricht, nur wenige geringfügige Verstöße festgestellt. Die Kontrolle von 20 Zweirädern in der kleinen Brunnenallee stieß sowohl bei den Verkehrsteilnehmern als auch bei den Passanten auf eine positive Resonanz. Und dann im Rahmen des Stadtradelns, am 1. Juni bot die Polizei kostenlose Fahrradkodierung im Eder-Bikepark Edertal an, bei der eine individuelle Nummer in den Rahmen eingraviert wird. Und das erschwert den Dieben dann den Weiterverkauf und hilft der Polizei bei der Zuordnung gestohlener Räder. Interessierte mussten sich da vorher anmelden und Personalausweis sowie Eigentumsnachweis mitbringen. Und wichtiger Hinweis, bei neueren Rädern kann durch die Kodierung die Herstellergarantie erlöschen. Ich hatte ja überlegt, ich habe auch ein E-Bike, ich hätte eigentlich mal darunter radeln müssen. Wenn ich natürlich jetzt die Garantie verliere, Abwägungssache. Müsst ihr selber wissen. Wir kennen ja den Begriff Himmelfahrtskommando und ja, an Christi Himmelfahrt wird das auch dem einen oder anderen Herrn oder der einen oder anderen Dame so gegangen sein diesmal. Aber was wir jetzt erlebt haben zwischen Ernsthausen und Bottendorf, das hat doch nochmal einen ganz eigenen Charakter. Da ist ein 28-jähriger Mann an Himmelfahrt eine gefährliche Irrfahrt angetreten mit einem gestohlenen Radlader auf der B252. Dann hat er auch noch getrunken gehabt und fuhr unter alkoholfreiem Einfluss gegen 20 Uhr zunächst durch Ernsthausen, wo er einen Baum umfuhr, anschließend auf der Bundesstraße gezielt auf entgegenkommende Fahrzeuge zu. Und dabei verursachte er mehrere Unfälle mit mindestens 3 Pkw. Eine Person wurde leicht verletzt. Ein Zeugenvideo zeigt, wie der Radlader immer wieder auf die Gegenfahrbahn wechselte und dann auch noch gegen die Leitplanke fuhr. Die 5 Kilometer lange Irrfahrt endete erst, als der Mann mit dem Baufahrzeug in einen Waldweg abbog und am Rande eines Teichs zum Stillstand kam, wo der Radlader dann drohte, ins Wasser zu stürzen. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht und anschließend festgenommen. Das Fahrzeug musste mit einer Seilwinde geborgen werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten Zeugen oder Geschädigte, sich bei der Kriminalpolizei in Korbach zu melden. Ja, das schnelle Internet beschäftigt uns ja alle. Auch in Volkmarsen oder Diemelstadt oder Bad Arolsen. Diesmal geht es aber um Diemelstadt. Da war Hessens Digitalministerin Christina Sinemus und die hat einen Förderbescheid über 1,4 Millionen Euro für den flächendeckenden Glasfaserausbau überreicht. Ja, das ist, klingt erstmal komisch, weil die neuen Ortsteile bereits mit Glasfaseranschlüssen versorgt sind, aber 104 Adressen außerhalb der Ortslagen konnten bisher nicht angeschlossen werden. Keine Kohle. Und die Ministerin hat jetzt betont, dass Glasfaser die Technologie der Zukunft sei und nur eine flächendeckende Versorgung allen die Teilhabe an der Digitalisierung ermögliche. Besonders in ländlichen Regionen sei schnelles Internet ein wichtiger Standortfaktor und ich glaube, da können wir alle das nur bestätigen und freuen uns, wenn das Glasfaser mal im Haus liegt oder im Büro. Die Gesamtkosten für das 33 Kilometer lange Ausbauprojekt belaufen sich auf 3,5 Millionen Euro, wobei der Bund 1,7 Millionen Euro gibt, das Land 1,4 und die Kommune 350.000. Durch die Förderung können nun auch die Aussiedlerhöfe, die Kläranlage und viele Privatadressen an das superschnelle Internet angeschlossen werden, was eine hundertprozentige Versorgung ermöglicht. Bürgermeister Andreas Fritz plant die Auftragsvergabe für Ende des Jahres, sodass die Bauarbeiten im kommenden Jahr beginnen können. Heloponte 2, das hat schon einen etwas schwierigen Klang inzwischen, muss ich als Korbacher sagen. Und immer wenn wir nach Bad Wildungen schauen, dann erleben wir wieder neue Sachen. Jetzt war es folgendermaßen, die Stadtverwaltung hat auf Anfrage der Freien Wähler klargestellt, dass keine Rücklagen mehr für den Neubau des Hallenbades 2 existieren. Von den ursprünglich 20 Millionen Euro Anspardarlehen sind nur noch 3 Darlehen zu je 3 Millionen Euro vorhanden, wobei 6 Millionen bis Ende 2025 verfallen werden, da kein rechtzeitiger Baubeginn mehr erfolgen kann. Weder weitere Rücklagen noch neue Anspardarlehen sind geplant und Förderanträge wurden bislang nicht gestellt, da die konkrete Planung fehlt. Ein Freibadbau würde 4 Jahre dauern, ein einfaches Hallenbad 40 Monate. Allerdings kann die Verwaltung aufgrund der angespannten Haushaltslage keine Aussagen zu dem Planungs- oder zum Baubeginn machen. Der fraktionslose Stadtverordnete Daniele Saracino kritisiert vor diesem Hintergrund scharf den Abriss der Heloponte und wirft der Verwaltung vor, die Bürger mit falschen Hoffnungen in die Irre zu führen. Den verbleibenden 3 Millionen Euro stünden geschätzte Kosten von 20 bis 40 Millionen Euro für ein modernes Bad gegenüber. Saracino hat dann nach eigenen Angaben Strafanzeige wegen Untreue gegen den Bürgermeister Ralf Guthal erstattet, da dieser den Abrissbeschluss hätte stoppen müssen. Ein Kollege hat da mal nachgefragt aus der Redaktion und das Verwaltungsgericht Kassel stellte auf die Nachfrage klar, dass Saracinos Eilantrag keine rechtlichen Auswirkungen auf den Abriss habe, entgegen Saracinos anderslautender Behauptung. Der Ausbau der Kreisstraße 22 zwischen Niederwerbe und der Halbinsel Scheidt, ja, der kommt langsam voran, aber er ist seit Jahren auch schon in der Mache und er steht vor erheblichen Herausforderungen. Und die größten Probleme sind wohl die vorgeschriebene Vollsperrung der Verkehrsverbindung zur Edersee-Halbinsel und dann die schwierige Topografie zwischen Steilhang, Ederseeufer und Nationalpark. Der Stadtverordnete Dirk Walter erkundigt sich nach dem aktuellen Stand des seit 2018 diskutierten Projekts, das neben der Straßensanierung auch Verbesserungen für den Radverkehr vorsieht. Bürgermeister Nikolaus Havel und Landkreissprecherin Ann-Kathrin Heimbuchner bestätigten, dass sich die Planungen derzeit in der behördeninternen Abstimmung befinden. Der Landkreis als Straßenbaulastträger prüft verschiedene Verfahren und die Finanzierung, wobei besonders die nach Landesvorgaben erforderliche Vollsperrung problematisch ist. Da die K22 die einzige Zufahrt zur Halbinsel darstellt, ist der Kreis mit Hessenmobil über mögliche Alternativen im Gespräch. Auch für den Radverkehr werden aufgrund der besonderen Lage zwischen Nationalpark und Seeufer verschiedene Verbesserungsoptionen geprüft, bevor das Projekt in den Kreisgremien behandelt wird. Auch da bleiben wir dran. Wir kommen zum Thema im Fokus. Und da hat Amtsinhaber Carsten Kahlhöfer die Bürgermeisterwahl in Vöhl mit einem deutlichen Ergebnis von 1864 zu 201 Stimmen gewonnen. Der 52-Jährige trat ohne Gegenkandidaten an und erreichte damit eine breite Zustimmung der Wählerschaft. Und bei der Wahlparty im Dorfgemeinschaftshaus in Marienhagen dankte er vor rund 100 Gästen seiner Familie und allen Unterstützern für das Vertrauen. Für seine zweite Amtszeit kündigte Kahlhöfer an, weiterhin den direkten Dialog mit den Bürgern zu suchen und mit Demut, Kraft, Herz und Verstand zu arbeiten. Gratulanten aus Politik, Vereinen und Kirchen lobten seine kommunikative und anpackende Art. Und obwohl von einem echten Wahlkampf kaum die Rede sein konnte, hatte sich der Bürgermeister in allen 15 Ortsteilen den Fragen der Bürger gestellt. Ein Vertreter des Landkreises betonte die gute Zusammenarbeit und die noch anstehenden gemeinsamen Projekte. So, und zum Thema Bürgermeisterwahl habe ich mir einen Experten reingeladen in das Studio. Wir haben keinen geringeren als den stellvertretenden WLZ-Redaktionsleiter hier bei uns im Studio, Philipp Daum. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Dennis. Moin, moin.
Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst und für unsere Leser und Hörer mal gemeinsam, dass wir erörtern können, wie das so läuft bei so einer Wahl. Das ist ja auch für die Zeitung immer was Besonderes, aber gib uns doch mal einen Einblick, wie läuft so ein Tag, so ein Wahltag bei der Waldeckischen Landeszeitung ab?
Ja, so Wahltage sind natürlich auch immer nach hinten raus etwas länger. Damit fängt's ja schon an, denn die Wahlergebnisse sind ja immer dann erst verfügbar sozusagen, wenn dann auch die Wahllokale durch sind und auch die Auszählung dann gelaufen sind. Wir hatten ja jetzt die Bürgermeisterwahl in Vöhl, da ging das relativ flott, also da waren so gegen 19 Uhr dann schon auch oder ein bisschen früher sogar dann auch die Ergebnisse dann da. Ja, und dann läuft das so ab, dass wir natürlich im Vorfeld erstmal auf die Wahl hinweisen. Das haben wir in der Woche davor in aller Regel gemacht. Auch schon Wochen davor haben die Kandidaten vorgestellt. In dem Fall war es ja dann für Vöhl jetzt nur ein Kandidat mit dem Carsten Kahlhöfer, der da angetreten ist. Naja, und an so einem Wahltag weisen wir eigentlich direkt auch morgens online drauf hin, so, heute ist Wahl, damit auch nochmal jeder Bescheid weiß, falls das vergessen hat oder so. Und ja, und dann, wenn es 18 Uhr ist, dann ist auf jeden Fall ein Kollege schon mal da vor Ort. In dem Fall war es jetzt in Marienhagen im Dorfgemeinschaftshaus und ist dann dabei, wenn die Ergebnisse dann so reintrudeln und dann sind die Kandidaten da oder in dem Fall jetzt der Kandidat mit seinen Unterstützern, Familie und so weiter. Ja, und dann warten alle drauf, bis das Ergebnis dann da ist. Dann werden da Fotos gemacht und ja, der andere Kollege, in dem Fall war das ich, Dennis, du warst ja in Marienhagen.
Ich war dann, vor Ort, jawohl.
Genau, im
ja.
Dorfgemeinschaftshaus und ich war dann hier in der Redaktion. Genau, also es ist ja so, dass wir uns auch an einer Software bedienen, die ja auch alle Städte und Gemeinden dann eben auch haben, um die Wahlergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen da auch reinspielen zu lassen. Und dann können wir auch darauf zugreifen, das ist der Vote Manager, kann eigentlich auch jeder darauf zugreifen. Also jeder kann da online schauen, wie die Wahlergebnisse gerade sind, aus welchem Wahllokal die eingetroffen sind, wann die da sind. Ja, und dann mache ich parallel sozusagen auch den Online-Auftritt, die Benachrichtigung sozusagen, was gerade reingelaufen ist für unsere Leserinnen und Leser, die dann auch wlzonline.de dann auch verfolgen und dann ja, kommen nach und nach die Ergebnisse rein und am Ende steht das Ergebnis fest. Und es ist, ja, so versuchen wir es zumindest immer in nahezu Echtzeit, dass wir dann auch das Ergebnis dann mit verkünden können.
Welchen Stellenwert hat denn so eine Wahl im Jahresverlauf für die WLZ?
Ja, es kommt ja immer drauf an. Also Bürgermeisterwahlen sind ja dann halt je nach Gemeinde dann immer ganz unterschiedlich terminiert. Und wenn dann die Bundestagswahlen sind oder die Landtagswahlen, das ist immer schon, ja, für uns alle irgendwie was Besonderes. Also ich denke mal so, was die Bürgermeisterwahlen angeht, da ist es natürlich auch noch mal viel unmittelbarer. Also die Menschen in den einzelnen Städten und Gemeinden, die entscheiden dann ja wirklich, wer sozusagen in ihrem Ort, in ihrer Gemeinde, in ihrer Kommune dann für die nächsten 6 Jahre die Verantwortung trägt. Und das ist natürlich auch dann schon noch mal ein bisschen direkter. Und was aber auch die anderen Wahlen betrifft, egal ob das jetzt Landtagswahl oder Bundestagswahl ist, das ist natürlich auch für alle hier in der Redaktion immer schon irgendwie was Besonderes, weil man dann auch merkt, wenn so ein Wahlabend verläuft, man kriegt ja auch so ein bisschen dann die Stimmung aus den jeweiligen Orten mit, wie wird da abgestimmt, hat sich irgendwie was geändert, wie ist so die Stimmung, man spricht ja auch dann mit Leuten und gerade im Vorfeld auch mit den entsprechenden Kandidaten für den Bundestag, für den Landtag, für den Kreistag, man stellt die Kandidaten vor, also das ist schon nicht nur der Wahlabend selbst, sondern eben auch, ja, die ganze Wahlberichterstattung davor ist schon immer etwas Besonderes. Und man spürt dann eben auch, dass die Leute wirklich interessiert, weil sie da eben auch entscheiden können, ja, wer vertritt sie sozusagen dann auch in Berlin, in Wiesbaden oder eben halt im Rathaus vor Ort.
Jetzt hast du ja gesagt, näher dran, eigentlich gutes Stichwort, du warst sehr nah dran, nicht nur als Journalist, sondern auch als Wähler, der Disclaimer kann ja sein. Wie hast du das vor Ort erlebt, diesen Wahlgang? Es gibt ja durchaus Zeiten, oder man sagt den Zeiten nach, dass es alles ein bisschen robuster wird und unangenehmer. Wie hast du es erlebt?
Ja, du meinst jetzt, weil ich jetzt selber Föhler bin.
Weil du Föhler bist, ja,
genau. Weil ich eben auch vor Ort dann auch gewesen bin. Ja, es war so, dass man, wenn man dann ins Wahllokal geht und dann die Wahlhelfer da auch sitzen sieht, das sind ja alle Leute, die man dann eben auch kennt. Für mich ist das immer was Besonderes. Ich hatte auch schon mal meine Kinder dabei, dass die so ein bisschen mitkriegen, hier passiert jetzt irgendwie was. Und hier können wir entscheiden, wer jetzt sozusagen unsere Gemeinde dann auch vertritt, wer die Verantwortung hat. Hier können wir entscheiden, wer das machen soll und der jetzige Amtsinhaber, ob er das eben weitermachen soll. Und also zuletzt war ja dann die Bundestagswahl und natürlich hat man dann auch im Nachgang mit seinen Freunden und Bekannten im Ort dann auch gesprochen, weil man auch genau geguckt hat, ja, wie hat denn jetzt das Dorf abgestimmt? Also wie haben wie hat Obernburg jetzt abgestimmt? Man hat geguckt, wie hat die Gemeinde abgestimmt? Und natürlich, das sorgt dann auch immer dann für Diskussionen und egal welcher politischen Fasson man jetzt angehört, aber das ist schon immer Gesprächsthema und natürlich verfolgt man doch auch in den Wochen danach die ganzen politischen Entwicklungen, welche Koalition es dann gibt. Also das ist so eine Wahl ist immer schon für uns alle irgendwie was Besonderes und nicht nur für uns Journalisten, sondern natürlich auch für diejenigen, die ihre Stimme abgeben, klar.
Ja, die Leute hatten die Wahl, sie hatten sie aber ja nur so halb, wenn wir mal wieder auf Föhl schauen sozusagen. Es gab einen Kandidaten, den Amtsinhaber, der es dann auch eben geschafft hat, Carsten Kahlhöfer. Er hat ein veritables Ergebnis über 90% erhalten. Im Saal, hatte ich damals schon mitbekommen, gab es Wetten darüber, ob er 92 knackt. Da wurden dann die Bierkästen verwettet. Ich weiß gar nicht, wer gewonnen und wer verloren hat. Aber mal von einer anderen, von unserer journalistischen Warte aus betrachtet, wie ist das so zu bewerten? Natürlich hat er ein sehr souveränes Ergebnis, aber es gab einen Kandidaten und eine wirkliche Wahl gab es dann ja nicht.
Das stimmt, das ist richtig. Das ist sicherlich aus der Perspektive des Amtsinhabers ganz angenehm, wenn er keinen Gegenkandidaten hat und am Ende natürlich auch so ein Ergebnis erzielt. Also das zeigt ja auch dann die Zustimmung für diese Person. Aber es ist sicherlich aus unserer Sicht und generell, ich sag mal, für die Demokratie natürlich immer gut, wenn es eine Auswahl gibt. Also wenn die Menschen entscheiden können, wen will ich wählen von den zwei oder drei Kandidaten, wer macht das beste Angebot, dass man einfach dann auch vergleichen kann. Das ist immer gut. Wir sind ja auch sehr daran interessiert, auch von der Waldeckischen Landeszeitung aus, unsere Wahlforen zu veranstalten. Und das funktioniert immer nur, wenn wir auch mehrere Kandidaten haben, weil sonst macht das Ganze nicht wirklich Sinn, wenn wir nur einen Kandidaten haben und ihm dann unsere schlauen Fragen stellen. Denn ja, bringt das für die Zuschauer nicht so viel, als wenn da dann zwei oder drei oder vier Kandidaten dann auf der Bühne sind und einfach auch dann man genau zuhören kann und gucken kann, wer gibt welche Antworten und welchem Kandidaten traue ich das jetzt mehr zu oder welchem Kandidaten vertraue ich mehr oder wer überzeugt mich mehr. Und dann ist es am Ende wirklich eine richtige Wahl und eine Auswahl und dementsprechend natürlich auch für die Demokratie immer gut.
Alles klar. Ja, ich denke, wir sind auch bei den nächsten Wahlen wieder dabei, sei es kommunal oder auf Landesebene bis zu Europa. Ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß, du hast immer viel zu tun. Deswegen Dankeschön für die Einblicke und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Dennis.
Und wir beenden den Podcast mit einer guten Nachricht, weil so viel um uns herum passiert und wir alle ein wenig irritiert sind. Und es gibt aber auch noch schöne Nachrichten. Deswegen zum Abschluss immer eine schöne Nachricht. Und diesmal ist mir aufgefallen, es gibt ja in vielen, vielen, vielen Dörfern hier die Aktion Saubere Landschaft. Mal heißt sie ein wenig anders. Aber es geht darum, dass die Bürger und Einwohner einmal im Jahr Frühjahrsputz machen und alte Reifen, die in die Landschaft geworfen worden sind, entsorgen, dass sie Flaschen, Kippen, Stummeln und so weiter, alles, was man so illegal entsorgen kann, wieder rausholen und ihren Ort fit machen für den Sommer und für die Gäste, die womöglich kommen oder auch für den eigenen Anblick. Und da kam diesmal doch raus, dass weniger Müll in die Landschaft geschmissen worden ist. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Zeichen. Natürlich gab es vereinzelt auch mehr Müll, aber insgesamt war die Rückmeldung eigentlich so, die wir zumindest bekommen haben hier in der Redaktion, dass also weniger Müll in der Natur gelandet ist. Das freut nicht nur die Natur, das freut uns alle und daher ist das die gute Nachricht von Folge 001. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback, welche Themen dich interessieren und was dir auf den Nageln brennt. Und vielleicht greifen wir das Thema mal auf und sprechen in diesem Podcast darüber. Und wie geht das? Eigentlich ziemlich einfach, würde ich sagen. Du schickst mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an die Nummer 0170 73 72 170. An die 0170 73 72 170. Oder du schickst mir eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Ich packe die Daten auch nochmal in die Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfiehl den Podcast weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-lokalrunde.podigy.io. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.